Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich lasse mal die Bundesaußenministerin den Auftakt machen für diesen Podcast. Mit einem Statement, das einen bestimmt nicht kalt lässt, egal wen man so wählt.
Butscha ist ein Vorort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. Und wir sind es diesen Opfern schuldig, dass wir die Täter zur Verantwortung bringen und ziehen.
Dafür müssen die Verbrechen in Butscha und an vielen anderen Orten in der Ukraine aber erstmal abschließend untersucht werden. Neben vielen internationalen Ermittlern recherchiert auch ein Team von Amnesty International vor Ort. Mit welchen Zwischenergebnissen hören wir gleich. Und wir bleiben in der Kategorie abscheuliche Verbrechen. Sexueller Missbrauch von Kindern, festgehalten auf Bildern und Videos. Die EU-Kommission will dagegen jetzt mit einem weiteren Gesetz vorgehen. Warum der Kampf gegen Cybergrooming ein so schwieriger ist, auch das ist gleich Thema. Der Tag am 11. Mai 2022 mit Sarah Zerback. Hi. Als die Welt vielleicht gerade mal den ersten Schock der Bilder aus Butscha verdaut hatte, da hat sich der ukrainische Präsident mit einer seiner Videobotschaften gemeldet. Ich fasse das mal etwas grob zusammen. Das war noch lange nicht alles an Grausamkeit. Ob in Borodjanka, in Mariupol oder in anderen Orten in der Region Kiew. Und genau dort hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty International schon seit Monaten ein Krisenteam, um zu recherchieren, was passiert ist, um mutmaßlich von Russland verübte Kriegsverbrechen zu dokumentieren. Und bis Anfang der Woche war außerdem auch eine Delegation der NGO vor Ort und hat die Ergebnisse der Untersuchung vorgestellt, für 2 Wochen etwa, inklusive der internationalen Generalsekretärin. Und darüber kann ich jetzt sprechen mit Janine Uhlmann-Sieg, Referentin für Europa und Zentralasien bei Amnesty International Deutschland. Hallo Janine.
Hallo.
Wie hat denn euer Krisenteam vor Ort recherchiert? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, unser Krisenteam spricht vor Ort mit Überlebenden von Angriffen, mit AugenzeugInnen, die aus erster Hand miterlebt haben, was passiert und was passiert ist. Das ist quasi das eine, diese Gespräche, Interviews. Dann haben wir WaffenexpertInnen vor Ort, die konkret Überreste von Munition prüfen, die Bildaufnahmen von Bombeneinschlägen prüfen oder Überreste, Krater prüfen, um quasi Aussagen über die eingesetzten Waffen und die Munition treffen zu können und sie dann auch zuzuordnen. Dann prüfen wir und gleichen ab mit Satellitenbildern, mit Videoaufnahmen, Wetterdaten. Wir machen Dokumentenanalyse, prüfen Dokumente und Daten, die uns erreichen. Und anhand dieser Vielzahl von Quellen können wir verlässliche Aussagen über Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine treffen.
Ob das alles zusammenpasst, ja. Um welche Arten von Verbrechen geht es denn? Was habt ihr da recherchiert?
Amnesty hat in dem Krieg in der Ukraine mögliche Kriegsverbrechen durch russisches Militär dokumentiert. Wir haben einmal dokumentiert in einer Vielzahl von Fällen, dass russisches Militär wahllos Wohngebiete, Krankenhäuser und Schulen angegriffen hat und dabei auch unterschiedslos wirkende Waffen eingesetzt hat und sogar verbotene Streumunition, die international geächtet ist. Und bei diesen Angriffen sind zahlreiche ZivilistInnen gestorben oder wurden verletzt. Außerdem hat unser Krisenteam vor Ort dokumentiert, dass in der Region um Kiew, unter anderem in Butscha, aber auch in anderen Orten und Städten in der Region, russisches Militär wiederholt unbewaffnete zivile Personen in ihren Häusern oder auf offener Straße erschossen hat und ja quasi außergerichtlich hingerichtet hat. Wir haben 22 Fälle von rechtswidrigen Tötungen in Butscha und weiteren Orten nordwestlich von Kiew genau dokumentiert. Und ja, all diese grausamen Erkenntnisse weisen auf ein breiteres Muster von Kriegsverbrechen durch russisches Militär hin, was wir derzeit beobachten.
Jetzt war ja Bundesaußenministerin Annalena Baerbock gestern erst in Butscha und hat da ganz klar adressiert, von Russland verübte Kriegsverbrechen. Davon hat sie gesprochen, da war kein mutmaßlich mehr drin. Ist das denn inzwischen so klar, wer hier Täter ist?
Ja, das lässt sich oftmals klar sagen. Durch Berichte von AugenzeugInnen, von Überlebenden, den Abgleich mit Videoaufnahmen und weiteren verfügbaren Quellen. Und wir haben jetzt auch aktuell in Bucha beispielsweise mit einer Frau gesprochen, deren Mann von russischem Militär erschossen wurde. Und vor Ort am Tatort konnte unser Krisenteam dann Munition und Patrosenhülsen identifizieren, die sich dem russischen Militär da ganz konkret zuordnen lassen. Und auch an anderen Orten konnten wir Munitionsüberreste finden, die sich wiederum eben klar zuordnen lassen, sodass diese Fragen oftmals eindeutig beantwortet werden können.
Da stellt sich ja die nächste Frage, wie eben die Täter zur Rechenschaft gezogen werden können. Das wiederum ist ja das wesentlich schwierigere Unterfangen. Wie kann es da jetzt weitergehen?
Ja, das ist natürlich das Essentielle wirklich, dass die Verantwortlichen für mögliche Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Ukraine zur Rechenschaft gezogen werden. Es gilt jetzt wirklich aktuell, Ermittlungen durchzuführen, Beweise zu sichern. Es ist eine gute Nachricht, dass der Chefanklager des Internationalen Strafgerichtshofs Ermittlungen aufgenommen hat und natürlich auch die ukrainischen Behörden ermitteln in einem gemeinsamen Team. Auch der Generalbundesanwalt in Deutschland hat Ermittlungen aufgenommen. Und da ist jetzt einfach die internationale Gemeinschaft gefordert, die Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofs vollumfänglich zu unterstützen. Auch Initiativen auf nationaler Ebene gemäß dem Grundsatz der universellen Gerichtsbarkeit sind wichtig und nötig. Aus unserer Sicht ist es jetzt eben essentiell, wirklich die Beweise sicherzustellen, zu sammeln, zu bewahren, damit dann die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden können. Denn diese Kriegsverbrechen dürfen nicht straffrei bleiben.
Da hat die Bundesaußenministerin, also die Bundesregierung, ja gestern ganz konkret nochmal Unterstützung auch zugesagt, also politisch, finanziell, mit deutschem Personal. Wie könnte das aussehen? Verschaff uns doch vielleicht mal einen Überblick, wer da gerade schon untersucht und ermittelt und wie die Zusammenarbeit dann aussehen könnte.
Eine zentrale Rolle nimmt aktuell dieses gemeinsame Ermittlungsteam ein, das besteht aus polnischen, litauischen und ukrainischen VertreterInnen sowie Vertreterin des Internationalen Strafgerichtshofs. Mhm. Die sind aktiv vor Ort und da ist natürlich auch die Bundesregierung gefragt, dass diese Arbeit weiterhin zu unterstützen, sowohl finanziell als auch personell, je nachdem, wie dann die Bedarfe sind und da einfach Expertise beizusteuern, weil klar ist, angesichts der Vielzahl von Verbrechen, die in der Ukraine geschehen, die dort verübt werden, ist es einfach essentiell, dass da jetzt ja gemeinsam agiert wird, um die Beweise zu sichern, weil das natürlich auch immer da geht es wirklich um Zeit dann auch, weil in Teilen dann auch Beweise vernichtet werden, Betroffene den legitimen Wunsch haben, ihre Angehörigen zu bestatten. Und gleichzeitig ist es wichtig, eben Beweise zu sichern, um dann die Verantwortlichen vor Gericht stellen zu können. Wie gesagt, gibt es auch Initiativen auf nationaler Ebene nach dem Prinzip der universellen Gerichtsbarkeit, unter anderem durch den Generalbundesanwalt in Deutschland, aber auch darüber hinausgehend. Auch der UN-Menschenrechtsrat hat eine Untersuchungskommission eingerichtet. Ja, angesichts dieser Vielzahl der Akteure ist es wichtig, dass es hier dann auch eine enge Kooperation gibt zwischen den verschiedenen Initiativen, damit man dann auch effektiv arbeitet.
Also von Einzeltaten spricht da ja niemand mehr. Jetzt ist die große Frage, inwieweit das vielleicht sogar systematisch war. Gibt es denn Beweise dafür, dass die Militärführung aus Russland von Soldaten Folter oder Mord verlangt hat?
Ja, Einzeltaten sind das definitiv nicht. Bei diesen dokumentierten Verbrechen sehen wir ganz klar ein Muster und eine Wiederholung. Und das deutet einfach auf ein Muster von Kriegsverbrechen hin, diese Erkenntnisse, die wir haben. Wir haben bislang keine Belege, dass spezifische Anordnungen erteilt wurden. Was aber klar ist und tief blicken lässt, die russische Staatspropaganda leugnet, dass es überhaupt Kriegsverbrechen gegeben hat. Da werden die Opfer verhöhnt, ihnen wird vorgeworfen, dass sie Schauspieler seien und die Angriffe nur gestellt seien. Das zeigt also ganz klar, dass diese eindeutigen Hinweise auf Kriegsverbrechen, die wir in der Ukraine sehen, durch die russische Führung nicht ernst genommen werden oder sogar eben verleugnet werden.
Stichwort Propaganda, da gibt es noch ein weiteres schwerwiegendes Thema und schwere Vorwürfe, die da eine Rolle spielen. Und zwar gibt es aus Kiew Richtung Moskau den Vorwurf, da ist von systematischen Entführungen die Rede. Also über 1 Million Menschen, die seit Kriegsbeginn nach Russland gebracht worden sein soll. Und da sagt eben Moskaus Propaganda, wir haben die freiwillig in Sicherheit gebracht. Also wurden nicht verschleppt. Das ist natürlich ein Thema, das sehr schwer ist zu recherchieren. Was ist denn da bisher überhaupt schon bekannt?
Ja, Amnesty hat die Berichte, wonach russische Streitkräfte Tausende von ukrainischen Staatsbürger entgegen ihren Willen nach Russland gebracht haben, soll bislang nicht unabhängig verifizieren können. Solche Fälle werden an uns herangetragen und wir gehen dem aktuell nach, stehen aber da einfach vor der Herausforderung, dass wir es bislang noch nicht unabhängig bestätigen konnten. Wenn sich das bestätigt, ein solches Vorgehen, wäre das ein Verstoß gegen humanitäres Völkerrecht, das Zwangsumsiedlung und Verschleppung aus besetzten Gebieten verbietet. Also sollten die russischen Behörden UkrainerInnen nach Russland zwangsumsiedeln, wäre das ein schwerer Verstoß gegen die Genfer Konvention und ein Kriegsverbrechen.
Ist aber im Moment eben noch nicht zu belegen. Also da bleibt Amnesty dran und wir im Podcast, wir im Deutschlandfunk, wir bleiben da natürlich auch dran. Vielen Dank, Janine Ullmann-Sieg, für das Gespräch.
Vielen Dank und sehr gerne.
Es kursieren unfassbar viele Bilder und Videos von Missbrauch an Kindern im Netz. Von weltweit 85 Millionen im Jahr 2021 spricht die EU-Kommission jetzt. Und das sind nur die, von denen man weiß, weil sie gemeldet wurden. Die Dunkelziffer ist auch deshalb so hoch, weil hier bisher auf freiwillige Meldungen durch die Internetdienstleister gesetzt wurde. Das soll sich mit dem neuen Gesetzentwurf der EU-Kommission bald ändern. Der wurde heute vorgestellt. Da soll das also in Zukunft verpflichtend werden, dass Verdachtsfälle aufgedeckt und gemeldet werden. Der Druck, den Kampf gegen das sogenannte Cyber-Grooming und gegen die Verbreitung von Bildmaterial zu verstärken, der wächst. Allein schon deshalb, weil die Pandemie dazu geführt hat, dass Kinder den Gefahren des Internets sogar noch stärker ausgesetzt sind. Mit den Lockdowns, Homeschooling und mit eingeschränkten Freizeitaktivitäten. Darüber können wir sprechen mit Julia von Weiler. Sie ist Psychologin, Autorin und sie ist Geschäftsführerin des Vereins Innocence in Danger mit Sitz in Berlin. Diesen viel befürchteten, schon im Vorfeld viel befürchteten Corona-Effekt, hat es den bei uns in Deutschland tatsächlich also gegeben?
Absolut, das hat es nicht nur in Deutschland gegeben, sondern auch weltweit. Und ich will Ihnen das am Beispiel von Großbritannien verdeutlichen. Die Internet Watch Foundation, das ist die Meldestelle für Missbrauchsdarstellungen in Großbritannien, verzeichnet für das Jahr 2020. Die Tatsache, dass 44% aller dort gemeldeten Missbrauchsdarstellungen sogenannte selbstgenerierte Missbrauchsdarstellungen waren, also Missbrauchsdarstellungen, die in Livestream-Missbrauch entstanden sind, Missbrauch via Webcam. Das war ein Anstieg um 77% im Vergleich zum Vorjahr. Und das hat natürlich damit zu tun, dass in Zeiten des Lockdowns sowohl Täter als auch Täterinnen, wie auch Kinder und Jugendliche, wie auch Sie und ich im Übrigen vermehrt unsere Zeit online verbracht haben. Und das haben sich die Tätergruppierungen und Täterinnen natürlich zunutze gemacht.
Das sind ja wahnsinnige Zahlen, 77%, das muss man auch mal sacken lassen. Kann es denn jetzt, nachdem ja die Lockdowns zumindest in Europa weniger werden, kann es da auch wieder positive Effekte geben oder glauben Sie, das hat sich jetzt auf einem hohen Level eingependelt?
Ich glaube leider, dass es sich auf einem hohen Level eingependelt hat, weil Täter und Täterinnen jetzt begriffen haben, wie gut sie sich digitale Medien zunutze machen können. Also ich will mal, also das wussten sie immer schon, aber jetzt haben es noch mehr begriffen und das ist, glaube ich, eine unumkehrbare Entwicklung. Und das heißt, ich rechne damit, dass wir in Zukunft noch mehr als heute so eine Vermischung sehen von analog und digital. Aber das Phänomen des sogenannten Livestream-Missbrauchs ist eins, mit dem wir tagtäglich umgehen müssen und werden.
Sprechen wir da hauptsächlich von Online-Gaming oder auch gezieltem sozusagen vielleicht über einen Chat angebahnt und dann ja ein FaceTime oder was sind das für Foren, von denen wir da sprechen?
Also wir sprechen tatsächlich über Online-Games. Das ist nach wie vor eine der tollsten Arten, Kinder und Jugendliche kennenzulernen. Wir sprechen aber selbstverständlich auch über soziale Netzwerke. Wir sprechen auch über Messenger-Dienste, über Messenger-Gruppen, wo ich mich wahnsinnig gut einschleusen kann. Wir müssen uns einfach vor Augen führen, dass Täter und Täterinnen sich immer alle bestehenden Möglichkeiten zunutze machen. Und die digitalen Kommunikationswege sind eine wunderbare Art und Weise, sehr direkt und vor allen Dingen unbeobachtet mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu treten. Und nur um Ihnen so eine Idee zu geben, 80% der Opfer auf diesen Livestream-Missbrauchsdarstellungen, die Internet Watch Foundation sich angeschaut haben, waren Mädchen zwischen 11 und 13 Jahren.
Das sind also die Opfer, von denen wir da sprechen, ja. Mhm. Von was für Tätern sprechen wir da im Normalfall, im Regelfall?
Der Täter und Täterinnen kommen immer aus allen sozialen Schichten. Mhm. Wenn wir uns online anschauen, ist es nach wie vor noch ein bisschen so, dass sie eher jünger sind, also so bis Mitte 30, Mitte 30, 40, dass sie eher gebildet sind. Die australischen Strafverfolger haben den Täter mal wie folgt beschrieben: nicht vorbestraft, in einer festen Beziehung lebend, arbeit habend, akademisch gebildet sein, Und ja, genau, in festen sozialen Strukturen sein. Also kann jeder sein, den wir kennen.
Also trifft nicht zu auf dieses Bild eines typischen Verbrechers oder einer Verbrecherin, was man vielleicht haben könnte. In der analogen Welt, da kommen Täterinnen und Täter ja oft aus dem näheren Umfeld. Mit welchen Maschen, würde ich mal sagen, erschleichen sie sich denn im Netz das Vertrauen? Weil Vertrauen ist ja auch da wichtig.
Na, das ist eben online noch mal ein bisschen einfacher tatsächlich als in der analogen Welt, wenn ich ein Kind auf der Straße kennenlerne. Weil im Online-Spiel haben wir schon ein gemeinsames Ziel. Wir sind vielleicht Team einer Mannschaft, wir sind Teammitglieder einer Mannschaft. Wir wollen gemeinsam das Ziel XYZ erreichen. Ich kann sie darin unterstützen, besser zu werden. Ich kann ihnen Tipps geben. Im Online-Netzwerk, im sozialen Netzwerk sehe ich, für was sie sich interessieren, wer ihnen folgt, wem sie folgen. Kann darüber Kontakte knüpfen, kann sagen, ach Mensch, du bist auch ein Zendaya-Fan oder Spider-Man oder Marvel oder was auch immer. Da kann ich sehr viel leichter und schneller thematisch anknüpfen, als ich das könnte, wenn ich analog ein Kind kennenlernen muss. Und ich will Ihnen so ein kurzes Beispiel geben. Bei uns meldete sich ein Vater eines Jungen, der selber gamet auch und sich dabei filmt und ins Netz streamt. Also der wird sozusagen Create oder will Creator werden, so wie die sich heute nennen. Und er wurde kontaktiert, ein Follower, also jemand, der ihm folgt, hat ihm 150 Euro gespendet und dann sind sie darüber ins Gespräch gekommen und dann hat dieses Gegenüber gesagt, Mensch, du machst es so toll und ich finde, du hast großes Talent, und aber deine Kameraauflösung ist irgendwie nicht so gut und dann könntest du dies noch ein bisschen besser und das noch ein bisschen besser und ich finde dich so toll, ich gehe jetzt mit dir in einem großen Online-Einkaufszentrum bei Amazon, gehe ich jetzt mit dir shoppen, und dann hat er ihn mitgenommen, hat seinen Bildschirm geteilt, hat ihn mitgenommen dorthin, hat mit ihm zusammen den Einkaufswagen gefüllt und da war eine Kamera drin und tolle Software und dies und jenes noch, und dann kam die Frage, ich brauche jetzt aber natürlich noch die Lieferadresse, wo das alles hingehen soll. Und damit hatte er die auch. Tollerweise hat dieser Junge sofort sich seinen Eltern anvertraut und das geht jetzt alles seine Wege. Verstehe ich, dass der das gemacht hat? Natürlich, weil das ist wahnsinnig schwer in diesem Moment der Beseeltheit. Da interessiert sich einer für mich, der findet mich richtig toll, der will mir diesen ganzen tollen Sachen schenken. Da merkt man vielleicht, oh, könnte sein, dass das ein Fake ist, aber dass man da dann sagt, hier übrigens, das ist meine postalische Adresse, ist wirklich total nachvollziehbar.
Das ist ja eine perfide Strategie, auf die sicherlich auch Erwachsene reinfallen. Das kennen wir auch, also in unterschiedlichen Ausprägungen. Welche Kinder sind denn besonders gefährdet? Also, dass dieser eine, oder wird sie auch aufgeregt bei dem Thema?
Da regt sich mein kleiner Hund auf, die findet das ganz unmöglich. Entschuldigung, genau.
Ja, ich kann es verstehen. Aber die Frage ist ja, also diese Stärke aufzubringen und auch das Vertrauen zu den Eltern zu haben, das ist ja alles andere als selbstverständlich. Ne? Und dann zu sagen, stopp, welche Kinder sind denn besonders gefährdet, dass denen, dass die da zum Opfer werden?
Also es sind tatsächlich erstmal eher labile Kinder und Jugendliche, also die weiß ich nicht, da lassen sich die Eltern scheiden, ich schreibe ständig eine 6 in Mathe und meine Versetzung ist gefährdet, ich bin so ein bisschen depressiv, ich werde sowieso in der Schule gemobbt, keiner kann mich leiden. Ne? Also Kinder und Jugendliche, die aus irgendeinem Grund in ihrem Selbstbewusstsein geschwächt sind, die sind natürlich nochmal besonders anfällig für so einen Zuspruch. Hier aber haben wir ein Beispiel gehabt von einem durchaus sehr selbstbewussten Jungen, der in einem guten Elternhaus, also in einem gut gebundenen Elternhaus groß wird, und trotzdem ist diese Manipulation und Austrickserei so wahnsinnig schwierig zu erkennen, auch für die. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, besonders gefährdet sind labile junge Kinder, so will man es mal sagen. Je jünger, desto gefährdeter, weil es natürlich ganz enorm schwierig ist, diese Strategien zu durchschauen.
Jetzt kriegen ja viele Kinder, ich auch, wenn ich mich da noch mal echt sehr viele Jahre zurück erinnere, kriegen ja beigebracht, man geht nicht mit Fremden mit und so. Also in der analogen Welt ist das relativ selbstverständlich geworden. Aber wie macht man denn Kinder fit, nicht im Netz auf TäterInnen reinzufallen?
Ja, das ist halt echt kompliziert, weil auch in der analogen Welt, wenn Sie sich erinnern, wenn Sie jetzt mit einem Täter oder einer Täterin zu tun gehabt hätten, die sich Zeit nimmt, sie kennenzulernen und die vielleicht so wie ich zwei sehr süße kleine Hunde hat und ne, man begegnet sich, sie gehen mit den Hunden spazieren, sie plaudern so ein bisschen, das machen sie über 3 bis 5 Wochen, dann sind sie nicht mehr fremd für dieses Kind. Und so passiert es natürlich auch über die Online-Kontakte. Und das ist halt das Gemeine daran. Also wir müssen begreifen, Erwachsene oder auch ältere Jugendliche, strategisch handelnde Täter und Täterinnen sind Kindern und Jugendlichen per se gegenüber im Vorteil. Weil ich erstmal diese Absicht ja gar nicht erkennen kann, die mein Gegenüber verfolgt. Im analogen Raum merke ich dann vielleicht irgendwann, die Atmosphäre verändert sich, ein Blick wird komisch, irgendwie eine Körperhaltung gefällt mir nicht, irgendwas wird mir unheimlich. Und das ist natürlich im digitalen Raum etwas, was vollständig wegfällt. Das heißt, im digitalen Raum merke ich das dann eben vielleicht tatsächlich erst, wenn ich schon die Adresse eingetippt habe oder wenn schon nach dem Foto gefragt wurde oder ich schon das Foto nur im BH oder in der Unterwäsche geschickt habe und mein Gegenüber dann sagt, so, jetzt habe ich dich in der Hand. Und das ist besonders kompliziert und ich finde, da müssen wir Erwachsene auch ehrlich sein und da müssen wir uns nochmal viel mehr an die Seite von Kindern und Jugendlichen stellen und nicht so tun, als sei das wahnsinnig leicht erkennbar und dann auch im Übrigen sehr leicht aufzulösen.
Wie oft wird denn diese Schwelle überschritten? Also wie oft kommt es da zu persönlichen Treffen oder wird die Gewalt doch meistens rein digital ausgeübt?
Naja, nachdem wir ja immer so ein wahnsinnig hohes Dunkelfeld haben, das heißt, so wenige Fälle angezeigt werden oder den Jugendämtern gemeldet werden, wissen wir das nicht so ganz genau. Was man eben jetzt im Lockdown beobachtet hat und auch zum Beispiel in einem Fall wie Lüchte, ist, dass es so eine Mischform gibt. Ne? Also es geht eben beides jetzt. Also der digitale Raum ist für das Phänomen sexualisierte Gewalt an Kindern wie der beständige Beschuss mit Molotow-Cocktails. Es ist die Dynamik wird wahnsinnig virulent, weil ich so unglaublich viele Möglichkeiten habe, auf die ich Kinder ausbeuten kann und darauf greifen Täter und Täterinnen zurück. Und dann müssen wir auch nochmal uns vor Augen halten, dass natürlich die Tatsache, dass daraus dann oft Filmmaterial entsteht oder Bildmaterial entsteht, nochmal eine weitere Belastung für die betroffenen Kinder und Jugendlichen bedeutet und oft auch bedeutet, dass sie sich nicht mitteilen, weil sie sich dafür so wahnsinnig schämen.
Jetzt fallen mir da erstmal so diese ganz offensichtlichen, dennoch schwierigen Dinge ein, die man dagegen tun kann. Also klar, das Kind von Anfang an stärken, ein Elternhaus, was irgendwie befähigt ist. Ne? Dann natürlich klar in der Schule Präventionsangebote, aber auch im Umgang mit Medien und so. Also das alles ist ganz wichtig und trotzdem schwierig umzusetzen und bleibt ein Dauerthema. Aber die Rahmenbedingungen, die muss ja dann doch auch irgendwo die Politik setzen. Jetzt versucht das die EU-Kommission mit einem neuen Anlauf für einen Gesetzesvorschlag. Da soll es ja eben darum gehen, diejenigen, die Bilder verbreiten, eben schneller fassen zu können. Was halten Sie denn von diesem erneuten Vorstoß? Ist das sinnvoll?
Absolut. Also wir müssen einfach auf allen Ebenen so viel wie möglich tun, um dem Einhalt zu gebieten. Die Entdeckungswahrscheinlichkeit für Täter und Täterinnen online wie offline, ehrlich gesagt, ist einfach nach wie vor gigantisch gering. Das heißt, ich kann mich eigentlich relativ sicher fühlen, wenn ich online unterwegs bin und Missbrauchsdarstellungen von links nach rechts schiebe, dass ich eigentlich wahrscheinlich nicht erwischt werde. Es ist immer noch ein ganz großer Moment des Zufalls, wenn man mich erwischt.
Dabei kann man dafür sogar ins Gefängnis kommen, ne? Also die Rechtslage ist ja ziemlich deutlich.
Ja, man kann dafür ins Gefängnis kommen. Ja, man kann dafür ins Gefängnis kommen. Wir haben in Deutschland das Strafgesetz nochmal verändert. Und es wird mit einer empfindlichen Strafe hier und da auch belegt. In den Vereinigten Staaten wandert man für immer in den Knast und kommt eigentlich nie wieder raus. Und trotzdem ist es so leicht möglich, sich zu verbergen online. Trotzdem ist es nach wie vor online so leicht möglich, mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu treten. Und da finde ich es natürlich richtig und wichtig, die Anbieter und Anbieterinnen mehr in die Pflicht zu nehmen, dafür zu sorgen, dass ihre Räume so sicher wie möglich gestaltet werden. Auch da werden wir nie eine 100-prozentige Sicherheit herstellen können. Und wenn ich darüber nachdenke, und ich muss mich jetzt kurz mit Ihnen so sammeln, weil es mich auch immer wieder so erschüttert, ehrlich gesagt. Diese Flut von Missbrauchsdarstellungen, die wir sehen, das sind Millionen und Milliarden. Und darüber reden wir seit 10 Jahren beständig. Diese Flut, diese Millionen und Milliarden Abbildungen von Kindesmissbrauch sind der physische Beweis, dafür, dass Kinder jeden Tag zu jeder Sekunde auf der Welt, natürlich auch in Deutschland, von Erwachsenen oder älteren Jugendlichen missbraucht werden, dass davon Filmmaterial produziert wird, das dann auch noch verbreitet wird, um sich daran sexuell zu erregen oder um andere Kinder in die Falle zu locken. Und dass das nicht eigentlich beständig zu einer totalen gesellschaftlichen Aufruhr führt, verwundert mich immer wieder, auch Politik, dass wir immer noch da sitzen und zuwarten, dass wir immer noch so ein bisschen mit den Schultern zucken und sagen, ja, ist halt so. Das finde ich wirklich ganz erstaunlich und deswegen finde ich jeden Vorstoß, der sagt, wir müssen mehr tun, gut und weiß gleichzeitig auch, dass natürlich alleine die Strafverfolgung das nicht retten wird. Alleine die Meldepflicht der Provider wird es auch nicht retten, aber es sind Schritte in die richtige Richtung und wir müssen dafür sorgen, dass mehr Menschen den Mut finden, solche Taten entweder bei der Polizei anzuzeigen oder sich hilfesuchend an zum Beispiel Beratungsstellen oder TherapeutInnen zu wenden.
Sie machen es mir gerade nicht einfach, die nächste Frage zu stellen, aber ich stelle sie dennoch, weil es gibt natürlich, wie an jedem Gesetzesvorstoß, gibt es auch an diesem Kritik, in dem Fall auch wieder von Datenschützern, die sagen, also da private Nachrichten nach Missbrauchsmaterial zu durchsuchen, das sehen die hochkritisch, das ist sehr umstritten. Jetzt glaube ich, dass ich die Antwort auf die Frage schon kenne, aber rechtfertigt die Chance darauf, die Täter dieser Taten zu schnappen, da jedes Mittel?
Also ich finde, das ist eine gute Frage. Ich finde auch richtig, dass wir um Dinge wie Datenschutz und Privatsphäre ringen. Das finde ich total gut. Ich finde nur, wir machen es zu lange und stelle mal so eine Gegenfrage. Die Sorge ist ja immer, dass diese Technologie dann ausgenutzt wird später, um damit andere Ziele zu erreichen. Also um Menschen zu unterdrücken oder um sie besser zu durchleuchten und so weiter und so fort. Und ich bin Psychologin, ich bin keine IT-Technikerin. Das, was mir aber die Technik-ExpertInnen erklärt haben, ist, dass diese Filter funktionieren quasi wie Phishing-Filter, also die Filter, die Sie und mich davor beschützen, dass wir mit Werbung zugeballert werden online. Dagegen habe ich noch keinen Protest von irgendeiner Partei jemals erlebt und bin erstmal dafür, Folgendes zu sagen. Wir haben eine real existierende Bedrohung von Kindern und Jugendlichen jetzt. Dafür haben wir ein Instrument zur Verfügung jetzt, das sollten wir jetzt auch nutzen und es nicht nutzen, weil wir eine zukünftige Ausnutzung oder eine zukünftige Aushöhlung dieser Technologie befürchten.
Drei Frauen im Podcast. Ist das eigentlich schon ein Formatbruch? Diskutieren Sie jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, an den Empfangsendgeräten. Oder kommentiert einfach, was ihr wirklich relevant findet. Gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Danke fürs Mitdenken, fürs Schreiben, fürs Hören. Ich sage Tschüss.